Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zu der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Die Sendung heute ist eine richtige Bieridee. Vielleicht seid ihr ja schon in der Bade gewesen, diesen Sommer, und habt einen Köpfeler gemacht in ein 50-Meter-Becken rein. Dann stellt euch jetzt einmal 140 so 50-Meter-Becken vor. Und die sind jetzt nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Bier. Genauso viel Bier wird nämlich in der Schweiz pro Jahr braut. 140 50-Meter-Becken. Vollbier. Und dass sie einen Haufen Brauereien daran beteiligen, die kleinen Bierbrauereien, erleben nämlich eine richtige Renaissance. Bier trinken mögen wir jetzt um die Zeit kurz nach den 9 noch nicht. Aber über Bier reden dafür umso mehr. Wir wollen wissen, was das Bier für eine Geschichte hat in der Schweiz. Und wir mehr wissen über die Vielfalt von Bier. Biergeschichte und Bierideen die nächsten 2 Stunden hier auf DRS1. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen. Vielleicht habt ihr ja auch ein ganz persönliches Lieblingsbier, eins aus eurer Region. Vielleicht ist es ein Biobier oder ein alkoholfreies, eins, das irgendwie mit eurer Heimat verbunden ist. Das Bier ist ja irgendwie ein Stück Schweizer Kultur. Die Sendung Treffpunkt lässt heute den Gerstensaft so richtig sprudeln. Wir wollen die Geheimnisse erfahren von diesem Gebräu. Und ich begrüsse jetzt in der Sendung den Reto Rudolf. Er betreibt die Internetseite biergenuss.ch und ist im Vorstand von der Gesellschaft zu der Förderung von der Biervielfalt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rudolf. Die Schweizer Braukultur. Wir haben ja im Moment gut 300 Bierbrauereien in der Schweiz. Über 2000 Leute arbeiten in der Schweiz in Bierbrauereien. Wie steht es denn im Moment um die Schweizer Braukultur?
Es ist langsam eine im Entstehen. Mit all diesen Kleinbrauereien, die Monat für Monat neu dazukommen, gibt es langsam auch eine Vielfalt, sodass der Geniesser wirklich auch eine Auswahl hat.
Also es ist eine recht vielfältige Sache in diesem Fall.
Definitiv. Es ist weit weg langsam vom 0815 Standard Heller Lagerbier, obwohl das immer noch die grosse Menge ist, die getrunken wird. Die Vielfalt ist da und man muss sie ein bisschen suchen, aber man wird sie definitiv finden.
Jetzt ist es aber gleich noch so, dass die grossen Player auf dem Markt auch den grössten Anteil haben. Also 80% werden von den zwei grossen abdeckt, sogar noch über 80%. Und die restlichen Prozentli müssen sich alle die kleinen Mini- und Mikrobrauereien aufteilen. Verdient man da Geld mit so einer kleinen Brauerei oder ist der Markt eigentlich übersättigt?
Ich kann es nicht endgültig beurteilen, wie viele von diesen Kleinen wirklich rentabel sind. Mit den ganz Kleinen, die 20 Liter die Heim brauen, definitiv nicht. Das ist für einen eigenen Gebrauch, denn so die mittleren werden sicher mindestens eben rauskommen und dann bei den ein bisschen grösseren, dort wird man sicher können anfangen, Geld zu verdienen.
Was heisst denn ein bisschen grösser? Also was sind das, kann man da sagen? Ab dann und dann könnte es jemand aufgehen?
Das kann man, glaube ich, nicht so genau beurteilen, aber es sind sicher ab ein paar 1000 Liter und da haben wir recht angenehmen Markt, weil etwas muss passieren, weil Bier in sich zu verkaufen, das ist immer noch ein Rappengeschäft.
Ein Rappengeschäft? Also da muss man...
Die Marge auf dem einzelnen Bier, gehe ich davon aus, ist sehr klein.
Jetzt ist es auch so, dass der regionale Bezug den Leuten auf das Mal recht wichtig ist. Also man hat gern, wenn man ein Bier hat, wo aus der Region kommt. Aber manchmal werden die ja gar nicht dort produziert, wo geschrieben ist. Also zum Beispiel das Goldküstenbier ist ja lang bei uns im Berner Seeland produziert worden. Ist das auch mehr ein Marketing gegen eigentlich, dass man das so in den Regionen verankert?
Es hat ein paar Brauereien, die das als Marketing machen. Immer mehr davon brauen aber lokal und suchen auch ihre lokalen Braustandorte, sind vielfach zuerst auch mal das Kapital am Organisieren, dass man überhaupt lokal kann anfangen zu brauen. Das geht schnell in die Millionenhöhe.
Aber es ist sicher ein gutes Verkaufsargument. Was seht ihr sonst noch so für Nischen, wo sich die Kleinen könnten drinnen etablieren in der heutigen Bierkultur?
Dass es nicht einfach 0815 Lager braut, wie der nächste um den Ecken auch braut, sondern dass es Spezialitäten sind.
Zum Beispiel?
Ales ist eine Variante. Dunkle Bier, selbstverständlich. Weizen gehört schon fast zum Standard.
Da gibt es ja auch noch Mais, oder? Oder irgendwie Hirse.
Mais, Hirse, was auch immer.
Ein Reisbier. Ist das fein?
Es ist sehr leicht. Es ist fast nicht daraus rauszuschmecken. Ich habe gerne lieber Bier, die Ecken und Kanten und Charakter haben.
Mhm. Passt das zu euch mehr, oder wie?
Unbedingt. Wenn schon Bier geniessen, dann mit Charakter.
Wenn ihr in eine Beiz geht, bestellt ihr eine Stange?
Nein, definitiv nicht. Warum? Weil die erste Frage in einer Beiz wird sein, was haben sie für Bier? Was führen sie für Biersorten?
Also eine Stange bestellen ist für euch ein Tabu?
Genau.
Man muss
dann gibt es vorher ein Glas Wasser.
Ah ja, das zieht ihr immer so durch?
Ja.
Was hat ihr jetzt für sich die Bierbraukultur entwickelt? Ist das, sind wir da am Limit oder gibt es immer noch mehr?
Das wird laufend noch mehr geben.
Da seid ihr optimistisch.
Definitiv. Unbedingt, weil nur dann wird Vielfalt wirklich stattfinden.
Es ist ja so, dass viele Leute im Ausland eigentlich erst gemerkt haben auf Reisen, dass ja eigentlich die Bierkultur sehr vielfältig ist. Oder dass man im Ausland ist und dann merkt, ah, voilà, dort gibt es ja noch so ein Bier oder so ein Bier. Und dann vielleicht da so ein bisschen Sinn geschärft hat, nachher auch im Inland, für das man probiert, hier im Inland die verschiedenen Bier zu entdecken. Uns nimmt es darum jetzt von euch daheim ein Wunder. Was habt ihr im Ausland für Erlebnisse gemacht? Was habt ihr dort für Bier entdeckt? Besondere Bier oder auch besondere Flaschen? Mit besonderen Bierdeckeln. Was sind Bier, die euch geblieben sind? Wenn ihr uns von euren Ausland-Bier-Erlebnissen erzählen wollt, dann schickt uns doch ein E-Mail an studio@drs1.ch. Tut eure Geschichte kurz skizzieren und unbedingt auch noch Telefonnummern drauf. studio@drs1.ch. Wir haben über die heutige Biervielfalt geredet, die laut dem Reto Rudolf doch recht gross ist. Das ist aber nicht immer so gewesen. Es hat auch Zeiten gegeben, wo es viel weniger Brauereien gegeben hat, etwa nur noch 15. Wir wollen ein bisschen zurückschauen. Wir wollen schauen, wie sich die Bierbraukultur in der Schweiz entwickelt hat. Das machen wir gerade nach den Foundations. Wenn man im Takt zu diesem Song würde die Flasche Bier schütteln, dann würde es vielleicht ein bisschen spritzen nachher. Temptations in the Bad, Bad Old Days. Und eine Goldung oben Schaum und drinnen viel Geschmack und Geschichte. Das Bier ist heute unser Bier in der Sendung Treffpunkt. Und da geht sicher einig mit mir, wenn ich sage, Bier ist nicht gleich Bier. Da gibt es grosse Unterschiede. Wie ist das aber gewachsen? Wie hat sich die Bierkultur in der Schweiz entwickelt? Ich begrüsse jetzt den Matthias Wiesmann, Wirtschaftshistoriker. Er hat eine umfassende Arbeit geschrieben über die Geschichte vom Bierkonsum und von der Bierkultur in der Schweiz. Ein Buch ist rausgekommen. Ihr findet den Link dazu bei uns auf drs1.ch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wiesmann. Herr Wiesmann, ich habe es gesagt, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo es noch mehr Brauereien gegeben hat als im Moment. Um die 500 Brauereien vor etwa 130 Jahren. Dann ist es aber massiv zurückgegangen. Vor 20 Jahren hat es nur noch gut 30 Brauereien gegeben in der Schweiz. Also von 500 auf 30. Was ist da passiert?
Ja gut, das ist natürlich eine lange Geschichte. Das ist nicht so schnell gegangen. Die hat sich nicht so schnell reduziert, die Brauereien. Grob kann man eigentlich sagen, bei diesen 500, man weiss nicht ganz genau, wie viele das gewesen sind, haben wir natürlich noch Handwerksbetriebe im weitesten Sinn gehabt. Das heisst, es war also ein Brauer gewesen mit seinen Pfannen und der hat probiert, ein möglichst gutes Bier zu brauen. Was ihm natürlich nicht immer gelungen ist. Es ist relativ eine komplizierte Sache gewesen. Man hat auch gewisse Prozesse gar noch nicht verstanden. Und dann hat man eigentlich angefangen, das wissenschaftlich durchdringen. Man hat also verstanden, zum Beispiel, was die Hefe überhaupt macht, warum es zu einer Vergärung kommt. Und das Zweite ist eben gewesen, man hat auch die ganze Sache automatisiert. Also mit der Industrialisierung ist eigentlich die Bierfabrik entstanden. Und wie das so ist, wenn man nachher ein Massengut produziert, kommt es natürlich zu einem Verdrängungswettbewerb. Und da sind natürlich dann die Kleineren, haben dann mehr oder weniger müssen beistrecken. Also das heisst, dort ist eine massive Reduktion passiert.
Du hast schon gesagt, eben die technische Entwicklung hat sicher auch dazu beigetragen, dass man den Gärungsprozess eben überhaupt aber versteht, dass man sie industrialisieren konnte. Welche Rolle hat jetzt zum Beispiel der Kühlschrank gespielt in dieser ganzen Entwicklung?
Gut, der hat noch keine gespielt, indem es ihn noch nicht gegeben hat. Also es ist eigentlich ja, Kühlung ist eigentlich ein grosses Problem immer gewesen. Man darf sich, eigentlich interessant ist, im 19. Jahrhundert hat man im Sommer gar nicht können brauen. Also das heisst, im Sommer hat man eigentlich gar kein Bier mehr können trinken, weil es nämlich schon ausgetrunken ist. Wenn man Bier bei tiefen Temperaturen muss vergären. Das heisst, man hat dann irgendwann das mal herausgefunden, und hat dann angefangen, Natureis zu ernten im Winter. Das heisst, also, man hat riesige Eisblöcke aus Weiher rausgesagt. Man hat auch Eisgalgen aufgestellt, wo man dann so mit Eiszapfen züchtet und hat dann die eingelagert in den Keller rein. Man hat dann auch Keller gebaut, in Felsen reingeschlagen, dass eben möglichst lang dort die Kühle, also die Eisblöcke, aber auch die Vergärung in kühler Atmosphären eigentlich stattfinden. Und dann ist eben mit der künstlichen Kühlmaschine, ist dann eben quasi, hat das eigentlich erst richtig eingesetzt, die Industrialisierung, weil dann ist es möglich geworden, rund ums Jahr eigentlich Bier herzustellen. Und es ist dann natürlich auch in dem Sinn populärer geworden, weil es eigentlich gleichbleibend gute Qualität war. Vorher hat man nie so recht gewusst, ist es echt gut was oder nicht. Manchmal ist es ein bisschen sauer gewesen.
Und wo nicht die Kühlschränke daheim in den Haushalt kamen, hat man auf das Mal auch das Bier daheim können kühlen. Hat das auch einen Einfluss gehabt?
Ja, das ist natürlich ein bisschen später gewesen, wo man dann die Haushaltskühlschränke, also erst eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich verbreitet, hat dann plötzlich quasi Biertrinkerörtlichkeit gekehrt. Vorher ist man immer ins Gasthaus, weil dort ist das Bier richtig gelagert gewesen, schön gekühlt. Und so hat man eigentlich können dann anfangen, auch zuhause Bier einzulagern in grösserer Menge. Und auch natürlich dann mit dem Fernseher zusammen ist die Verbindung natürlich relativ rasch da gewesen, dass man eigentlich nicht mehr in die Beiz gegangen ist, sondern im Fernsehsessel dann eigentlich sein Bier getrunken hat.
Wo ihm die Frau geholt hat. Dann muss zumindest in den Träumen von dem Mann, oder?
Ja, genau. Es gibt so schöne Werbungen, wo man das sieht, wo die Frau dann so Prost, lieber Mann, ihm dann eigentlich das Bier bringt. Das ist natürlich, das habe ich auch unbedingt dann wählen in meinem Buch, weil das ist wunderbar.
Ja, 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 ja. Genau. Zum Glück sind wir einen Schritt weiter mittlerweile. Dann, was sicher ganze Hörerinnen und Hörer noch gut in Erinnerung haben, sind die Zeiten vom Bierkartell, oder? Wo sich die Grossen der Markt quasi untereinander abgesprochen haben, also wo sie haben die Absprache gehabt. Wie hat es denn ausgesehen? Wie hat der Markt denn ausgesehen in der Schweiz?
Ja, man ist eigentlich ein bisschen schockiert gewesen in der Branche selber, wie viele Kleine eigentlich jetzt sterben. Also man hat das nicht so gern gesehen. Irgendwann hat man mal gesagt, wir machen uns die ganze Branche eigentlich kaputt und hat angefangen, Verträge abschliessen, indem man gesagt hat, also wenn du bei diesem Wirt dein Bier platziert hast, dann bleibst du für immer dort. Weil sonst hat man sich die eben abgejagt und hat sehr viel Geld gezahlt diesen Wirten oder man hat riesige Darlehen gegeben. Und natürlich irgendwann haben sie gemerkt, jetzt können wir unsere Grenzen. Das heisst, also man hat versucht, den Markt eigentlich abzusprechen. Und es ist überhaupt nichts Aussergewöhnliches. Also wie immer gesagt, Bierkartell, Wahnsinn. Aber eigentlich in den 1930er Jahren, in der wirtschaftspolitischen Atmosphäre, die wir dort hatten, ist das eigentlich etwas völlig Normales gewesen, dass man sich abgesprochen hat. Man hat wollte autark sein. Das Ziel war, möglichst qualitativ gutes und einigermaßen billiges Bier in der ganzen Schweiz zu verteilen. Und das war eigentlich das Ziel von diesen Brauer. Und man hat eigentlich dann nicht mehr so und die Verdrängung denkt, oder wenn man heute die Marken oder irgendwie, sondern man hat versucht, das so ein bisschen ausgleichend zu gestalten. Und das ist eigentlich in vielen Industrien passiert.
Ist das Kartell dann auch unterlaufen worden von gewissen einzelnen Kleinen, die irgendwelche Wege haben gefunden, gleich noch ihr Bier können zu produzieren?
Ja gut, also man muss sehen, es sind grosse und kleine in diesem Kartell gewesen. Also man hat sich da eigentlich gefunden. Es hat dann mal ein paar Aussenseiterbrauereien gegeben, wenn man die nennt, die das unterlaufen haben. Aber die haben eigentlich keine Bedeutung erlangt, weil die haben eigentlich fast keine Chance gehabt, weil die sind eigentlich mehr oder weniger überrollt worden. Man hat auch probiert, die dann sofort aufzukaufen, dass die das nicht machen können. Aber weil die nicht sehr billig unten rein gegangen sind, weil das eben kostet, das Bier herstellen. Die haben nicht können billig Bier einfach verjuten. Für das Kartell ist das nicht so schlimm gewesen. Aber die haben eigentlich haben keine Chance gehabt, das irgendwie zu sprengen.
Dann ist die Liberalisierung gekommen von diesem Biermarkt. Das hat sich alles aufgetan, das hat sich enorm verändert. Wir haben vorhin schon ein bisschen gehört von dem Ist-Zustand, wo der Herr Rudolf hat erzählt, dass es im Moment eben eigentlich relativ gut aussieht. Wie schnell hat sich das dann nachher wieder entwickelt von diesen gut 30, die wir gehört auf mittlerweile 300 etwa wieder?
Ja, das ist eigentlich ein relativ atemberaubendes Tempo, vor allem eigentlich so ab Mitte der 90er Jahre. Anfangs der 90er Jahre sind da wirklich Pioniere gekommen. Wir haben zum Beispiel ein paar haben schon Brauerei Fischerstube oder Backumbrau, sind so die ersten gewesen, also die gezeigt haben, dass es geht. Genau. Und was eben gut war, weil es in Amerika zum Beispiel auch so eine Kleinbrauerszene gegeben hat, es sind auch schon Produktionsmittel zur Verfügung gestanden, eben eine Brauerei auf kleinstem Raum können, einzurichten. Oder? Das war eben wichtig, dass das schon zur Verfügung stand und man hat schon Vorbilder gehabt. Das heisst, man hat sich ein bisschen ausrichten und hat gewusst, was einem jemand erwartet. Und als wir dann die ersten Erfolge eigentlich gesehen haben, haben dann viele gedacht, das könnten wir eigentlich auch. Und es ist wirklich lustig, dass wir jetzt eigentlich auch wieder eine Situation haben, wo wir fast jeder Gemeinde haben wir jetzt wieder eine Brauerei. Aber natürlich, der Markt ist ein total anderer, wir haben es vorher gehört. Das wird eigentlich beherrscht eben von diesen Grossbrauereien und natürlich nicht zu vergessen vom Importbier, das bereits ein Fünftel ausmacht. Also das ist eigentlich das Erschreckendere, als dass der Markt in der Schweiz ein bisschen unter gross und klein aufteilt ist. Das ist meistens so. Aber eigentlich, dass der Import von diesen Büchsenwaren eigentlich immer stärker wird.
Warum erschreckend? Vielleicht haben das die Leute einfach lieber, oder?
Ja, ich weiss nicht lieber. Ich glaube, es ist mehr so eine Preisfrage. Die tun natürlich Überproduktion im Ausland, tun sie in der Schweiz nachher billig verjuten, dass sie nicht ihre eigenen Märkte kaputt machen. Und es trägt einfach nicht wahnsinnig zur Bierkultur bei, weil es ist immer einfach das Lagerbier 0815 und das ist einfach sehr schade, oder? Also ich denke, genau so sollte es eben nicht sein. Die Entwicklung sollte genau in die andere Richtung gehen.
Bier ist nicht gleich Bier, habe ich am Anfang einfach mal so behauptet. Die Herren, die da bei mir in Sendung waren, würden das selbstverständlich unterschreiben. Aber mir nimmt es den Wunder, was macht es denn aus? Eben die ganze Biervielfalt, bringt es das wirklich an? Was sind denn die Unterschiede? Wann ist ein Bier fein und wann eher weniger? Wir haben einen Bier-Sommelier zu Gast, einen eidgenössisch Diplomierten. Es gibt nicht sehr viele von denen in der Schweiz. Er zeigt jetzt mir gerade, auf was es ankommt beim Bier. Und der Matthias Wiesmann bleibt selbstverständlich noch bei uns in der Sendung. Eure Geschichten mailen von euren Biererfahrungen im Ausland könnt ihr nach wie vor studio@drs1.ch.
Ich schenke dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist ein Gutes und es gibt noch manche, was würd nehmen, aber dir würd ich's geben. Die Seele ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt und ich bestelle einen Fitzkühl, hocke irgendwo ab, wo es Platz hat. Ich schaue ein bisschen um, wer's am Umhang hockt, aber kenne. Du will ich nie mehr hier innen überall. Hocke Leute hinter den Shampoos, Köbel gegen eine Frau und ein Typ. Und ich bin an einem Flieh, du hängst aneinander an und reden etwas über nichts und nur ich bin allein. Hier und da wechselt das Licht, hier und da verschwinden wieder zwei. Irgendwo, irgendein ist kein Wind, der dunkelblaue Vorhang auf. Hinter dem Vorhang hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, die in der Unterhose irgend so eine Show zeigt. Ich drehe mich um und neben mir hocken Träne, die ich nie vorher gesehen habe. gefragt, ob ich alleine sei und sie sei go allein. Mir ist auch nicht überlegen, und ich gefahre ihr noch so, und sie will einfach ein bisschen reden. Vielleicht sollte ich hier noch sagen, sie sieht schön aus. Sie ist eine Schöne mit schönen langen Haaren. Und klar bin ich nervös worden, klar habe ich getrunken. Nur mit jedem Schluck hat sie mich noch ein bisschen schöner auf verdrücken. Und nach jedem Glas Champagner hat sie gern noch eins wollen. Ja, zahlt und zahlt, bis ich einfach nicht mehr können. Und hat gesagt, hey, wollen wir nicht zu mir oder so? Und sie hat gesagt, ich könnte so verwöhnen, so ihre halbe Stunde könnte ich kommen. Und sag mir einfach nur mal noch, wie viel, sag wie viel gibst mir, wenn ich komme. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du was es ist, es gut und schön, es gibt noch manche, was wir geben, aber dir würde es geben. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du was es ist, es gut und schön, es gibt noch manche, was wir geben, aber dir würde es geben. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du was es ist, es gut und schön, es gibt noch manche, was wir geben. Mein Herz, mehr hab ich nicht, du kannst es haben. Du weißt, es ist das Gute, es ist das Gute. Noch mehr, wie was ich will.
Let me see.
Es ist Dienstag Morgen, 7 Minuten ab der halben 10. Vermutlich habt ihr eure Gedanken jetzt gerade ändern beim Kaffee, den ihr euch rauslassen wollt, oder bei einem heissen Ofen oder bei einem Tee. Vermutlich nicht beim Bier. Ist ja noch ein bisschen früh. Bei mir auf dem Sendepult stehen aber schon Bierfläschchen. Meine Gäste haben die mitgenommen. Wir reden nämlich heute über das goldig-gelbe Getränk, das schon seit Jahrhunderten durch die Hause der Menschen abrutscht. Und jetzt wollen wir wissen, ob die unterschiedlichen Bier eigentlich auch unterschiedlich schmecken. Einer, der das weiss, ist der diplomierte Biersommelier, der Richard Wüst. Guten Morgen, Herr Wüst.
Guten Morgen.
Wie wird man denn eigentlich diplomierter Biersommelier?
Für das gibt es einen Lehrgang. Der fängt in Deutschland an und hört in Österreich auf. Mit ein paar Prüfungen zwischendrin, so dass man den Kopf immer muss klar haben muss. Dass man also wirklich nur das Bier probiert und degustiert.
Und wie lange dauert das, bis man Biersommelier ist?
Das sind 2 Wochen, die am Stück sind. Und die sind relativ intensiv.
Also viel, viel Bier probieren. Nicht trinken, probieren.
So ist es richtig. Nicht nur probieren, sondern auch das Visualisieren und auch verstehen, wo die Gerüche herkommen, was für Gerüche das in einem Bier drin hat. Und dann stellt man fest, dass ein Bier viel mehr Geschmacksrichtungen hat und Gerüche weder Wein.
Mehr als Wein?
Ja.
Ich glaube, da würde ich jetzt ein Wein-Sommelier widersprechen, oder?
Ich glaube nicht, dass es fertig bräuchte, dass er durchkommt.
Aha, das wäre natürlich eine spannende Diskussion. Gut, also mehr Geschmack als Wein. Dann wollen wir doch mal den Test aufs Exempel machen. Der hat 2 Fläschchen hier vorne. Eins ist alkoholfrei, eins ist mit Alkohol. Deut doch die mal auf und einschenken. Ich denke, schon beim Einschenken kommt es auch ein bisschen drauf an, oder?
Ja, richtig. Also selbstverständlich sollte man immer ein sauberes Glas haben. Man sollte das Glas mit kaltem Wasser ausspülen. Wäre natürlich ideal.
Warum?
Weil wir wollen ja 2 Sachen, wenn wir das Bier eingeschenkt haben. Wir wollen mal als erstes den Schaum anschauen und als zweites die Farbe. Sie haben ja vorher immer von Goldgelb geredet.
Das ist natürlich nicht immer Goldgelb, hä?
Ja, habe ich jetzt Ihnen gerade wieder sagen, schauen Sie. Jetzt habe ich Ihnen gerade
eine Schrifttechnik gemacht. Das Glas liegt schräg gestellt, hä? Und der Schaum ist jetzt etwa 1/3 vom Glas ist Schaum.
Richtig, das ist die Absicht, das ist bewusst. Weil auch da kann man einen Moment warten, dass sich der Schaum wieder ein bisschen setzt. Und dann kann man nachher nachgiessen. Und das Nachgiessen kommt man dann nachher eine schöne Krone über. Und hat ein sehr anmächtiges Bier vor sich.
Eine Schaumkrone?
Eine Schaumkrone.
Und was sagt euch jetzt der Anblick von diesen beiden Bier? Was könnt ihr da jetzt schon rauslesen?
Also, logischerweise, wenn man ein dunkles Bier vor sich hat, denkt man immer an viele Geschmäcker, an viele verschiedene Aroma.
Zum Beispiel?
Röstaroma, Karamellaroma, bis hin zu Kaffeearoma.
In einem Bier?
In einem Bier, ja. Ja, wir können es weiter treiben, wir können bis zum Bananen gehen, aber dann müssen wir halt ein Weizenbier nehmen.
Das schmeckt nach Banane?
Banane, ja.
Und wie kommt denn der Bananengeschmack in ein Weizenbier?
Der kommt von der Hefe.
Aha.
Wir haben jetzt so 2 Bier vor uns, die eine andere Hefe haben, weder das Weizenbier. Das Weizenbier, das einen hohen Hefeanteil drin hat. Und die obergärige Hefe, die im Weizenbier drin ist, die bringt verschiedene Aroma. Da gibt es aber auch verschiedene Stöcke von Aroma, die man kaufen kann. Aber das ist in der Hefe innen die Aroma, wo die Entwicklung stattfindet.
Also zuerst ist mal visualisieren, oder? Das Auge, das mal anschaut, was jetzt in diesem Glas ist. Das hat er nochmal leicht nachgefüllt und jetzt wächst der Schaum über das Glas raus. Das wäre jetzt eben das Bierkrönli. Also jetzt hat er dem das Krönli aufgesetzt. Jetzt geht es darum, die Nase drin zu haben, oder? Jetzt geht es um den Geruch.
Nein, wir schauen zuerst einmal den Schaum selber anschauen. Wir sehen auch hier, wir haben 2 verschiedene Schaumarten. Wir haben einen dunklen Schaum und wir haben einen weissen Schaum. Auch hier gibt es verschiedene Unterschiede in der Porosität. Das heisst, wir haben fein, also ganz fein gemustert, ganz feine Blätter drin. Oder wir haben ganz grosse drin. Und je nachdem kann man so den Schaum bestimmen. Als nächstes schaut man die Farbe anschauen. Da gibt es biertypische Farbrichtungen, von ganz hellgelb bis zu dunkelgelb, goldgelb.
Und gibt es da ein besser oder ein schlechter? Oder stellt man das dann einfach fest, das ist jetzt ein bisschen hellgelb, das ist ein bisschen dunkel? Das, oder tut man das auch schon bewerten?
Das stellt man fest einerseits, aber man tut es bewerten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Weizenbier nimmt, dann tut man den Schein, der dort drin ist, also die Rübung bewerten. Und da kann es dann durchaus sein, dass etwa eins vielleicht einmal zu trüb sind oder zu wenig trüb, dass fast klar sind. Und dann wäre es ein Fehler.
Das wäre ein Fehler. Ja. Also jetzt haben wir das mal genug lang angeschaut, jetzt geht es um das Schmecken.
Jawohl. Also wir nehmen zuerst in der Nase das ganze Bier wahr. Durch die Geschmackssotteln, die wir 5.000 bis 10.000 Stück haben, jeder Mensch. Schmecken tut man wirklich durch die Nase. Probieren tun wir dann allerdings wie jeden anderen auch. Wir trinken den Schluck. Wir tun das im Moment im Mund lassen, tun es abschlucken und tun eigentlich durch das Zune Mund wieder ausschnaufen, also dass wir die Geschmäcker nochmal an diesen Geschmackssotteln vorbeibringen, dass wir eine wirklich optimale Nase haben nachher von diesem Bier.
Also durch das Mund schlucken und durch die Nase wieder ausschnaufen, aber eben schlucken. He? Eure Weinkollegen schlucken ja nicht.
Ja, wir haben eben ein ganz gutes Produkt.
Das heisst, Wein ist ja auch ein gutes Produkt, jetzt erwischt.
Aber die Geschmacksvielfalt ist grösser bei uns.
Ja, das ist jetzt eure Meinung. Aber bleiben wir jetzt mal noch beim Bier, ihr müsst es schlucken wegen dem Nachgut, oder? Wo man scheint noch hat.
Richtig, wegen dem Abgang, wegen dem Nachgut. Aber die Bitterkeit wird dann, ob sie anhaltend sind, nachklingend sind, das sind alles Faktoren, die wir auch schauen.
Also jetzt nehmen wir doch mal einen Schluck. Also der Mund schlucken, logischerweise, und dann die Nase ausschnaufen. Kann ich noch ein bisschen, voilà. Und was sagt es noch?
Das Bier, das ich hier habe, ist jetzt leicht süßlich im Geschmack. Süßlich ist es auch darum, weil es ist ein alkoholfreies Bier ist. Und alkoholfreie Bier sind heute in der Qualität sicher sehr, sehr gut. Aber der Alkohol ist draussen und der Alkohol ist ein Geschmacksträger.
Also eher ein süßliches Bier, das ihr jetzt auch degustiert habt. Die Zottel in der Nase haben es wahrgenommen und der Gaumen auch noch. Es gibt ja natürlich, bleibt noch bei uns erwischt, gell? Wir merken, da gibt es noch viel zu erzählen von euren Biererfahrungen. Es gibt ja auch ausländisches Bier, oder? Und viele sagen ja, mein Bier, unser Bier ist das Beste. Das sagen auch die Leute in Belgien. Wir sind in Brüssel in eine Brauerei gegangen und wollten wissen, wie machen denn die das dort mit dem Bier? Unser Korrespondent in Brüssel ist schauen. Und was er angetroffen hat, das hören wir jetzt gerade in der Sendung Treffpunkt auf der 6. Everybody knows her, little Miss Rosa, the queen of the trailer park. Well, she's a hot pepper and you'll never forget her if you ever let her break your heart. Señor Jose works all day, sweating in the red hot sun. Row after row, everybody knows what they do when the weekend comes. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Well, the music is blaring and the neighbors are staring. That whole dang trailer is a rocking. Jose's a howling, that chihuahua's growling, and Rosie, she's peeling off her silk stockings. You're so naughty, kiss my body. Abrace me fuerte. Ay, 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 ay. Uchi kuta dale noche. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing.
What they do?
He drinks tequila and she talks dirty in Spanish.
Yeah, he drinks tequila, she talks dirty in Spanish, baby.
He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. «He drinks Tequila», singt Lori Morgan. Wir trinken nicht, sondern wir reden über Bier. Heute in der Sendung «Treffpunkt auf DRS1». Über das einheimische Bier haben wir geredet, über unsere Bierkultur, über die Bierbraukultur. Es gibt natürlich auch ausländische Bier, die wir in die Schweiz importieren. Ganz besondere Bier, spezielle Bier, die es so bei uns nicht gibt. Zum Beispiel auch Bier aus Belgien. Und einen Ausflug auf Belgien machen wir jetzt, weil es gibt ja Belgierinnen und Belgier, die behaupten, sie haben das beste Bier der Welt. Warum sind echt die belgischen Biere so beliebt? Und warum haben sie einen guten Ruf? Unser Korrespondent in Brüssel hat einen belgischen Brauer besucht. Und er hat herausgefunden, dass man eigentlich kaum weiss, welches belgische Bier das belgischste von allen ist. Und so viel sie gefangen verraten, es ist nicht das Leffe. Und es ist auch nicht eines der starken Klosterbier. Es gibt nämlich noch viel besonderes Bier in Belgien. Der Urs Bruderer, unser Korrespondent in Brüssel, hat sich das zeigen.
Er heisst Frank Bohn, sein Bier heisst Bohn und er reagiert sehr charmant, wenn man ihn daran erinnert, dass es einen dänischen Konkurrent gibt, der 10'000 Mal mehr produziert und auch noch behauptet, sein Bier sei wahrscheinlich das Beste der Welt.
Ja, das ist sehr gutes Marketing. Und viele von diesen Bieren sind technisch sehr schön. Früher gab es viele Einfachbiere, die nicht die Qualität hatten von einem Carlsberg oder von einem Stella und so weiter. So das, wie soll ich sagen, Basic-Bier für eine große Markt.
Er selber macht das Gegenteil. Ein handwerklich aufwendiges Bier für einen kleinen Kreis von Kennern. Die leben in Belgien. Die meisten sogar in der Nähe der Brauerei. Ein bisschen Bohn wird aber auch schon ins Ausland exportiert. Vor allem nach Frankreich und Italien. Und es wird immer mehr.
Hier hören Sie die Quelle.
Wir stehen jetzt neben der Brauerei. Die Quelle wird unterirdisch angezapft. Das Wasser sei so gut, sagt Frank Bohn, dass man es nicht filtern oder so. Er selber wohnt neben der Brauerei und trinkt Brauwasser auch im Alltag. Aber das Wasser allein macht das Bohnbier nicht aus.
Das ist alles zusammen. Lambic ist so komplex, ist so ein großer Puzzle. Und eine ganz lange Tradition ist wichtig für so ein Bier, weil man das nicht in 2-3 Jahren verstehen kann.
Man hat sich im Senntal, südlich von Brüssel, aber offenbar auch mehr Zeit genommen für das Lambic, das besondere Bier, das hier und nur hier gemacht wird.
Vor 2000 Jahren, der Takotsi sagte, die Einwohner von dieser Gegend, die brauen ein Getränk mit Weizen oder Gersten und das gärt wie Wein.
Der Tacitus hat sich natürlich getäuscht. Für Lambic braucht es Weizen und Gerstenmalz. Beides kommt aus der Region.
Das sind Weizen und das hier ist Lambic-Malz. Die Weizen sind von der Gegend her und die Malzen kommen von einer Melzerei in den Norden von Antwerpen. Und da können wir auf Spezifikation für unsere Brauerei Lambic-Malz melzen lassen.
Die ausgesuchten Zutaten landen dann in einem heissen Whirlpool. Er ist achteckig und plättelt und es ist warm hier und feucht und es schmeckt würzig süß.
Ja, hier sind wir im Sudhaus. Und das ist Marschbottich und Lauterbottich zusammen. Und es ist auch die älteste Maschine von unserer Brauerei, von 1896. Und die läuft noch ein Jahr und dann kommt eine neue. So geht das.
Denn der Frank Bohn produziert zwar eine alte Spezialität, aber er betreibt kein Museum. Vom Whirlpool kommt Flüssigkeit in Kupferkessel, wo sie zusammen mit Hopfen gekocht wird. Andere Bierbrauer würden dann Zuchthefe dazugeben. Das zukünftige Bohnenbier aber wird jetzt in ein Kühlschiff geleert. Das ist eigentlich nichts anderes als eine sehr grosse, offene Badwanne. Und da wird es über Nacht stehen gelassen. So kühlt es ab, aber nicht nur.
In die Nacht kommen die wilden Hefen, die wir hier immer in die Luft finden, die kommen ins Bier und den nächsten Tag fängt eine Gärung an, die man Spontangärung nennt.
Spontangärung mit wilden Hefen. Das ist eins der Geheimnisse von diesem belgischen Bier und eins, wo man nicht stehlen kann.
Man hat manchmal versucht, Lambic zu brauen an anderen Orten und viele von diesen Versuchen waren negativ.
Der Grund von der richtigen wilden Hefe gibt es nur hier genug für eine Spontangärung.
Die sind bekannt unter dem Namen Brettanomyces, sind Brettanomyces brüsselensis von Brüssel und Brettanomyces lambicus. Die sind essentiell für die Gärung von Lambic und später von Göse. Und ohne Brettanomyces kann man den Göse-Geschmack nicht bekommen.
Jetzt wird es also langsam etwas kompliziert. Was der Frank Bohn braut, ist Lambic. Das ist ein trübes, saures, goldiges Getränk, das nicht schäumt. Es wird in grossen Holzfässern gelagert. Das Lambic ist die Mutter von allen Bieren, sagt man in Belgien. Denn aus dem Lambic macht man die anderen Spezialitäten, zum Beispiel eben Göse. Für das füllt man ein, zwei und drei Jahre gelagertes Lambic zusammen mit Hefe in eine Champagnerflasche.
Der ein Jahr, der gibt den Zucker für die Nachtgärung auf die Flasche und das Dreijährige gibt den Charakter an das Bier.
Das Göse reift in der Flasche, es hat viel natürliche Kohlensäure und es lebt, sagt man in Belgien.
Andere Biere nach 6 Monaten in der Flasche, ja, kommen sie an das Ende. Aber Göse, das fängt nur an nach 6 Monaten. Für 3-4 Jahre verbessert es sich noch. Und viele Leute von der Gegend hier, die sagen mich, ich habe noch Flaschen von 20 oder 25 Jahren. Und die meisten von diesen Flaschen sind noch immer sehr schön. Ja.
Aus Lambic kann man aber auch Krieg machen, wenn man es mit Brüsseler Suchhirse ansetzt und ziehen lässt. Oder eine Framboise, da nimmt man Himbeere. Oder ein Faro, das ist es mit Candiszucker gesüßtes Lambic. All die Spezialitäten sind aber saurer und erfrischender und leichter als die viel bekannteren, stärkeren und oft ein bisschen süßen belgischen Klosterbier. Wieder draussen frage ich den Frank Bohn, welches von all diesen über 1000 Bieren, was in Belgien gibt, sein Lieblingsbier ist.
Ja, eine gute alte Flasche Göse. Das hat alles. Das ist phenolisch wie ein Whisky, es hat den sauren Geschmack wie ein guter Weißwein und es hat das Geschmacksgefühl wie ein gutes Glas Bier.
Und dazu gibt es nicht etwa Chips oder Nüsse.
Dann geht das mit Fische und Austern, ja, das ist ganz schön. Ein Klassiker in Brüssel, es ist ein Glas Göse mit ungekochten Muscheln. Demi-Göse Mulparquet nennt man das.
Es gibt nicht mehr viele Gösbrauer rund um Brüssel. Sie sind alle klein. Der Frank Bohn ist von diesen Kleinen der Grösste. Ich habe ihn zuletzt noch gefragt, welches Gös von denen, was es noch gibt, er am liebsten hat. Auch hier hat er charmant reagiert.
Das wissen Sie.
Das können wir uns denken, welches er am liebsten hat. Das war die Reportage aus Belgien von unserem Korrespondenten Urs Bruderer. Und bei mir ist ein diplomierter Biersommelier Richard Wüst. Das Bier, das wir jetzt gehört haben, das belgische Göse, mundet euch das?
Also, wir müssen daran denken, wenn man so etwas trinkt, den Biergeschmack wegdenken. Man redet hier wohl von Bier, aber vom Geschmack her ist es ganz etwas Extremes. Also da hat sehr, sehr viel Säure drin und das ist gewöhnungsbedürftig. Aber sie ist interessant zum Trinken, weil es einen Haufen Geschmacksrichtungen bringt, die wir sonst nicht haben.
Also da passiert einiges bei euch in diesem Fall. Also da werden Assoziationen geweckt, wenn ihr so einen Schluck nehmt.
Auf jeden Fall, aber es bleibt meistens bei 1-2 Schlücken.
Ja, ganz ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Wir nehmen jetzt Wunder von euch daheim. Vielleicht habt ihr ja im Ausland mal ein Bier probiert. Oder ihr denkt, ui, das ist jetzt noch speziell, das schmeckt ganz anders. Oder vielleicht ist euch das Fläschchen in Erinnerung geblieben, die Etikette von diesem Bier. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit besonderen Bier im Ausland? Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an studio@drs1.ch. Uns hat jemand ein Mail geschrieben aus den USA, der Tony Züger. The best beer in the USA is Spotted Cow from the New Glarus Brewing Company in New Glarus, Wisconsin. Also das ist sein Lieblingsbier. Schickt doch eure E-Mail an studio@drs1.ch und tut doch noch gerade eure Telefonnummer drauf. Wir reden mit euch unter anderem in der nächsten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Habt ihr auch gesehen, was der amerikanische Präsident hat müssen dürfen trinken, als er in Irland zu Besuch war? Ein irisches Bier natürlich und seine Frau gerade auch. Und sie waren ja gespannt, ob er es trinkt oder ob er nur ein bisschen den gleichen tut. Zusammen ein Bier trinken, das ist ja auch eine Art Zeichen von einander Vertrauen. Man sagt ja auch, mit dem würde ich noch gerne mal ein Bier trinken. Heute in der Sendung Treffpunkt ist das Bier unser Thema. Wir schauen eine Art Teuf ins Bierglas rein. Wir schauen, was für eine Geschichte in diesem Getränk steckt. Aber auch, was für Gefahren. Wann ist ein Bier zu viel? Die Sendung Treffpunkt, bei uns ist Hopf und Malz nicht verloren, sondern Thema. Am Mikrofon Simon Hulliger. Got sweet, soft und leise, Victor Laszlo. Ist doch irgendwie so die Musik, die man sich vorstellen könnte. Man sitzt dazu am Strand, die Sonne geht unter, wir sind entspannt, relaxed und haben in der Hand ein kühles Getränk. Zum Beispiel ein Bier genau aus dem Ferienland. Die Sendung Treffpunkt redet ja heute über das Bier. Wir gehen dem Gerstensaft auf die Spur. Und gerade im Ausland haben viele von uns sicher schon das ein oder andere Bier entdeckt, das sie irgendwie besondere gedünkt. Ich begrüße jetzt am Telefon die RSS-Hörerin Mathilde Klassen von Wallisellen. Grüße Frau Klassen.
Grüße Frau Huriger.
Was habt ihr für ein Bier entdeckt und wo, Frau Klassen?
Das war so gewesen. Ich bin mit einer Kollegin nach Rügen gefahren, mit dem Auto. Und auf der Highway haben wir einfach nicht nur die Autobahn anfahren, sondern wir sind je nach Lust und Laune einfach mal weggegangen und ins nächste Dörfli oder Städtli. Und am Abend haben wir dann einfach ein Hotel genommen, wo es Platz hat. Und an einem Tag sind wir da in Thüringen in einem kleinen Dörfli gsi, sind durchgefahren, weil es zu düster dunkelt hat, und sind mitten im Wald auf ein Hotel Hubertus gestossen. Nico Nagunai, wunderschön gelegen. Und dort sind wir geblieben. Wir haben zu Abend gegessen und dort haben sie eine Bierliste gehabt. Ich habe fast nicht gewusst, was nehmen. Am Schluss bin ich bei einem Tannenrauchbier geblieben und das war herrlich gewesen. Ein dunkles Bier, und kräftig, hat nach Tannen geschmückt, gerade das Richtige für so müde Beine.
Und dann seid ihr richtig müde ins Bett gesunken.
Das ist schnell gegangen,
bestens,
ja.
Und habt bestens geschlafen nachher.
Oh ja.
Hat ihr das nachher nochmal neu entdeckt, das Bier, oder ist das einmalig gewesen?
Das war einmalig gewesen.
Und für immer jetzt mit dieser Erinnerung verknüpft in diesem Fall?
Jawohl, ja.
Ich danke Ihnen herzlich für das Telefon. Merci vielmals, Frau Klassen. Hey, ganz einen schönen Tag. Ade, Frau Klassen. Die Produzentin von der Sendung, Martina Schneider, hat die E-Mail angeschaut, wo sie reinkam und ist auch da noch auf eine kleine Geschichte gestossen. Mhm.
Wir haben den Ivar Wieder aus Schmitten. Er hat uns geschrieben, er sei 1998 in Eritrea gsi, der Hauptstadt Asmara. Und dort hat es eine Brauerei gehabt. Und das Bier sei immer in Flaschen gekommen. Aber die Flaschen sind x-mal verwendet worden. Sie sind also nicht ganz nur anmächerlich gewesen. Auf jeden Fall musste man immer beim Aufmachen des Bier schauen, ob es zischt. Wenn es zischt, ist gut. Und sonst hat man es nicht getrunken. Dann haben wir auch noch ein Mail bekommen von der Dora Röthenmund. Und sie macht uns eigentlich einfach aufmerksam auf eine Brauerei. Kleine, feine Brauerei im Jura in Seigne-Légier. Und sie hat gesagt, das Bier, das dort gebraut wird, ist sogar mal das beste Bier vom Jahr 2009 geworden.
Also weltweit sozusagen. Das beste Bier. Ich möchte euch wundern, Schweizer Bier im Ausland. Wir haben Reto Wiesmann bei uns zu Gast, Wirtschaftshistoriker, der sich mit der Geschichte des Bier in der Schweiz sehr intensiv beschäftigt hat. Was hat denn unser Bier im Ausland für einen Ruf?
Ja, leider nicht so einen guten Ruf, beziehungsweise man kennt es einfach nicht. Also es ist halt so, anders als wie zum Beispiel Schocki, wo man ja hat können platzieren im Ausland, man hat können mit dieser Alpenmilch etwas dazugeben, wo man gesagt hat, das ist jetzt typisch schweizerisch, oder? Ist das natürlich beim Bier eigentlich nicht der Fall gewesen. Und von dem her ist es interessant, dass es aber trotzdem jetzt so kleine Brauereien geschafft haben, vor allem in den USA Fuß zu fassen mit ganz speziellen Bier. Das ist mehr so ein bisschen auch experimentell. Die tun ganz viele Zutaten drin, eben zum Teil tun sie es in einer Barrique dann ausbauen, ähnlich wie beim Wein. Und das Bier, das da prämiert worden ist, das ist eben so eins, wo wirklich ausgebaut wurde, wenn ich mich richtig erinnere, über 2 Jahre. Und offenbar jetzt der New York Times, der das prämiert hat, offenbar so gut geschmeckt hat, dass als eines der besten Bier der Welt bezeichnet haben.
Also nicht nur ein Schockiland sind wir, sondern schon gleich vielleicht auch ein Bierland, wer weiss. Dann sind noch Fragen reingekommen via E-Mail.
Ja, der Boris Michel aus Bern hat uns geschrieben und hat gefragt, wie ist es eigentlich mit dem alkoholfreien Bier? Er sagt der Meinung, es hege so eine kleine Restmenge Alkohol drin, aber eben, Fragezeichen, ist das so?
Fragen wir doch die Frage Herr Wüst, dem diplomierten Biersommelier. Ist jetzt das alkoholfreie Bier wirklich ganz ohne Alkohol?
Also es gibt ganz wenige, die wirklich ohne Alkohol sind, aber die meisten haben einen Alkoholgehalt, der unter 0,5 Volumenprozent ist. Dem darf man in der Schweiz alkoholfrei sagen. Das ist ein Gehalt, wo sie aber sonst auch zu sich nehmen, wenn sie zum Beispiel einen frischen Orangensaft machen, haben sie auch einen Restalkohol drin.
Also ganz einen kleinen Gehalt. Gibt es aber auch Bier, die wirklich 0% Alkohol haben?
Ja, das gibt's und die braucht man vor allem in den arabischen Staaten, wo Alkoholverbot ist, also 0,0 ist. Dort gibt's das.
Also dort, die wollen natürlich eben, dass es wirklich 0 ist. Warum bringt man es bei uns her, dass man das auch so machen könnte? Einfach, weil es ein kleiner Gehalt ist.
Wie ich mir vorhin schon gesagt habe, Alkohol ist ein Geschmacksträger. Mhm. Und der Geschmacksträger, auch wenn es nur ganz wenig Alkohol drin hat, gibt einem Bier natürlich noch einen anderen Geschmack, einen bierigen Geschmack, wenn es 0,0 hat.
Also quasi, wenn es unter dem 0,05 Volumenprozent ist, dann darf man sagen, alkoholfrei. Und da ist etwa so viel wie in einem Fruchtsaft drin ist, sagt ihr.
So ist es richtig, ja.
Wir nehmen es natürlich jetzt an ein Wunder, wer denn eigentlich überhaupt Bier trinkt und wie hat sich das so verändert. In den 70er Jahren hat man zum Beispiel gesagt, der typische Biertrinker sei auch relativ ähnlich mit dem typischen Schweizer. Also ist der typische Schweizer ein Biertrinker. Und wie hat sich das verändert? Über das reden wir, über die Geschichte vom Bierkonsum mit unseren Bierexperten nach dem Eros Ramazzotti. Bei der Sendung Treffpunkt auf der RS1.
Pensato a te intensamente, ho pensato a te continuamente, ho cercato di riportarti qui da me, con me, con ogni mezzo, riportarti qui a qualunque prezzo. Ho lasciato sempre accese luci bianche nella nebbia per non perderci di più. Quante inutili difese, io che non volevo cedere. Anche adesso che il buio ha i tuoi occhi, esagerando, quando penso che mi nutrivo io così di te, a grandi morsi respiravo te, a grandi sorsi, e per questo lascio ancora le mie orme sulla rabbia che non hai seguito mai. Sono e tu da sola, forse mi dovrei convincere. Solamente che il buio ha i tuoi occhi, sono notti che non dormo più, belli da urlare i tuoi occhi. Occhi belli come gli hai soltanto tu.
braut jeder seinen Saft. Nicht jeder, aber über 300 Brauereien in der Schweiz brauen pro Jahr 50 Meter Schwimmbecken voll Bier. Dann gibt es natürlich auch noch die, die daheim brauen, Hausbrauereien, also eine rechte Menge. Nur, wer trinkt denn eigentlich das Bier? Über das reden wir jetzt in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Bei mir ist der Matthias Wiesmann, Wirtschaftshistoriker, hat gerade vor kurzem ein Buch herausgegeben. Bier und Wir heisst das. Der Link ist bei uns auf DRS1.ch. Gehen wir doch mal so ein bisschen zurück in die Anfänge. Also, zu uns ist ja das Bier sozusagen im frühen Mittelalter gekommen. Erst ab dann haben wir angefangen, Bier brauen und trinken. Am Anfang war aber Bierbrauen noch so ein bisschen Glückssache gewesen und auch so fast ein bisschen etwas Mythisches, oder? Könnt ihr das mal beschreiben, wie das denn so war?
Ja, es hat eigentlich ein bisschen aus Pröbeln bestanden, weil man einfach nicht recht gewusst hat, was eigentlich abläuft. Und zwar die Schwierigkeiten, das habe ich vorher mal angesprochen, ist eigentlich die Vergärung gewesen, dass das eigentlich eine Hefe ist. Man hat die auch nicht wissentlich zugegeben, sondern die ist mehr oder weniger einfach in der Luft gewesen, und ist eine Art zugeflogen. Man hat erst später dann durch Pröbeln gemerkt, dass das, was sich da ablagert, dass das offenbar gut ist, dass das irgendwie besser ist fürs Bier, dass das offenbar eine Vergärung einläutet. Man hat gesagt, das ist das Zeug. Man hat gesagt, das ist das Zeug. Also man hat gar noch keinen Begriff dafür gehabt. Und darum hat es dann auch recht interessante Rezepte dann gegeben, wie man das Bier muss brauen, auch wenn es eben ein bisschen abverheit ist, wenn man es zum Beispiel wieder könnte retten, da hat man ganz viele Sachen einfach reingeschüttet, dass man es nicht mehr so gemerkt hat, dass es sauer ist. Das ist schon der eine Punkt gewesen, wo man das so versucht hat, in den Griff überzukommen. Und der zweite ist natürlich gewesen, man hat natürlich so ein bisschen Aberglauben gehabt, oder? Also man hat eine Art denkt, wenn man zum Beispiel singt beim Brauen, dann wird's besser. Oder man hat irgendwelche Scheren angelegt, irgendwie drei, die so halb offen waren, wenn man denkt, das tut's positiv beeinflussen. Also es hat lauter so Geschichten gegeben. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass die das wirklich im Griff gehabt haben, den Gärprozess, die stecken sicher mit dem Teufel unter einer Decke. Und so Sachen. Oder man hat dann angefangen, hat auch Geschichten gehabt, dass offenbar mal eine Hexe verbrannt worden ist, weil man gesagt hat, die tut das Bier immer sauer machen. Vielleicht, das ist wahrscheinlich ein Nebenanklagspunkt gewesen, aber man sieht so ein bisschen, in welchem Sinn und Geist da eigentlich gebraut worden ist.
Also man hat nicht recht gewusst, wie das funktioniert oder warum das so funktioniert, wie es tut und hat irgendwelche Erklärungen gesucht. Es ist dann nachher erst Mitte 19. Jahrhundert eigentlich gewesen, mit dieser kontrollierten Gärung. Und lange ist ja aber der Konsum vom Wein in der Schweiz viel höher gewesen als der vom Bier. Erst um 1900 herum hat das gekehrt. Darauf hat man nachher mehr Bier konsumiert als Wein. Warum denn?
Ja gut, es gibt verschiedene Gründe. Vor allem ist das Bier billiger geworden durch die Massenproduktion. Auch durch die Eisenbahn, wo man die Rohstoffe relativ bequem können, einführen konnte, hat man das Bier relativ billig können produzieren. Man hat auch einen guten Geschmack angebracht, während dem vorher halt einfach die Schweiz ein Weinland war. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass Bier hat auch als relativ gesund gegolten, als relativ nahrhaft. Und das Problem ist natürlich tatsächlich auch in dieser Zeit noch gewesen. Man hat eigentlich fast ein bisschen zu wenig zu essen gehabt oder man musste schauen, dass man genug Nahrung aufnimmt. Und das Bier ist halt relativ etwas Hochwertiges gewesen, weil es eben eigentlich aus Korn bestanden hat. Das hat dann auch so ein bisschen als gute Ernährung gegolten. Man hat zum Teil dann sogar Kinderbier gegeben, weil man gesagt hat, das ist super. Das ist jetzt vielleicht heute nicht mehr wirklich eine gute Idee. Aber das, man sieht einfach, und man hat auch gesagt, das Bier hat eben weniger Alkohol. Also man hat die Leute wollen vom Schnaps wegbringen, also vor allem in der Arbeiterschaft, also die sogenannte Schnapspest, wo ja ganz viele Schriftsteller auch darüber geschrieben haben. Und eigentlich hat sogar der Bund selber gesagt, ja, um die Leute von diesem Schnaps wegzubringen, müssen wir ein Bier geben. Also es ist überhaupt nicht daran zu denken, es ist einfach natürlich auch Alkohol drin, aber das ist eh klar gewesen, also interessanterweise. Ja. Aber da hat man dann eigentlich gesagt, das ist eigentlich das wenigst schädlichste Getränk und darum hat man dann das auch so propagiert.
Also so ist dann argumentiert worden, was sind denn so die ersten Zielgruppen gewesen vom Bier?
Ja, es ist eigentlich schon immer in der ganzen Bevölkerung das Bier getrunken worden. Eigentlich interessanterweise natürlich eben von den Arbeitern, die irgendwie zu Kraft haben wollen kommen, bis aber auch eben zu der Bürgerschicht. Eigentlich, die haben auch Bier getrunken. Also es hat relativ schnell einen grossen Erfolg gehabt und man hat das auch zusammen eigentlich getrunken. Es war wirklich eigentlich so ein verbindendes Getränk gewesen.
Also etwas Geselliges in Art. Quasi, dass das wieder zugehört hat. Wir können da gerade noch ein Mail hineinnehmen von jemandem, der uns geschrieben hat. Und zwar ist das, wenn ich es finde, Jemand, der schreibt, genau, da, voilà, der hat es gefunden. Es ist der Martin Sachs, der sagt, sie seien drei Rettungsschwimmer aus Nidwalden, die gehen immer am Montag nach Uri ins Rettungsschwimmtraining, einen fahren und die anderen zwei dürfen nach dem Training ein Bier geniessen. Also, das ist die Verknüpfung vom Geselligen mit dem Bier. Also, das ist etwas, was sich auch schon in der Geschichte immer ein bisschen durchgezogen hat.
Ja, ich glaube, das muss man sehen. Es ist immer eine gesellige Runde, hat häufig auch mal noch ein leicht berauschendes Getränk zu sich genommen. Ich meine, das ist schon im Altertum so gewesen und ich glaube auch, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das ist auch nicht etwas Schlimmes, wenn man das einmal in Massen tut machen. Also in dem Sinn, aber das ist schon immer offenbar ein Drang gewesen von der Menschheit und gerade dann auch im 19. Jahrhundert ist man eben auch, hat es dann auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Anlässe gegeben, also die Schützenfest und Turnfest und so weiter. Also da hat es immer mehr Gelegenheiten gegeben, wo man da gemeinsam etwas hat können trinken und das ist eben meistens eigentlich ein Bier gewesen, wenn man es sich hat können leisten.
Die Verknüpfung von Sport und Bierkonsum kann durchaus aber eben auch problematisch sein. Es wird ja viel eben nach dem Training dann nicht eben vernünftig getrunken, sondern unvernünftig. Über das hätte ich noch reden mit jemandem vom Bundesamt für Gesundheit. Wenn man noch schnell in die Gegenwart kommt, wer trinkt denn heute eigentlich Bier? Kann man das sagen?
Ja, es sind immer noch alle. Es ist wirklich ein Volksgetränk, was jetzt ein bisschen mehr aufkommt, ist, dass immer mehr Frauen Bier trinken, was man eigentlich zum Beispiel aus Deutschland schon lange kennt. Das ist völlig normal, dass dort Frauen ein Bier trinkt. Da in der Schweiz sieht man ja, wenn man mit jemandem im Ausgang ist und man bestellt ein Bier und ein Mineral, wird einem automatisch ein Massbier angestellt. Aber ich glaube, das tut sich auch langsam ein bisschen ändern, weil auch die Frauen ein bisschen auf den Geschmack kommen. Es wird auch ein bisschen nachgeholfen, indem ein süßeres Bier produziert wird, das auch noch mit irgendetwas versetzt ist, dass die Bitterkeit ein bisschen weggeht. Aber ich glaube, es gibt eben, und das ist, darum sage ich, die Bierkultur wäre eben wichtig, es gibt eben auch wunderbare Bier, zum Beispiel dunkle Bier, die eben gar nicht so bitter sind. Man hat immer das Gefühl, das ist wie Guinness, aber unsere dunklen Bier, die haben eben so eine leichte Karamellnote. Und das wäre doch schön, wenn man mal so eins würde probieren.
Karamellnote im Bier, ich habe vorher schon gehört, beim Degustieren. Ich möchte den Punkt noch aufnehmen, den er gesagt hat, mit der Süßung von Bier, dass man eben auch die Frauen ansprechen kann. Das ist ja genau eben auch der Punkt. Bei den Burschen, also bei den jungen Buben, ist Bier eines der beliebtesten Getränke, alkoholischen Getränke. Und die jungen Frauen sollen jetzt eben mit diesen süßen Bier auch auf den Geschmack gebracht werden. Birgt natürlich Probleme. Und bei mir geht das noch ein bisschen die Frage auf, ist der Bier eine Art Einstiegsalkohol? Ich würde gerne über das reden mit jemandem vom Bundesamt von Gesundheit. Und zwar mit der Leiterin von der betreffenden Stelle von der Sektion Alkohol. Wir machen das in wenigen Augenblicken. Und der Matthias Wiesmann bleibt weiterhin bei uns in der Sendung.
Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Scorpions, Wind of Change. Sende Treffpunkt auf DRS1. Wir reden heute über das Bier. Und wenn jemandem sagt, mit dir würde ich gerne mal ein Bier trinken, dann ist das eigentlich ein Kompliment. Das heisst etwa so viel wie, mit dir würde ich eigentlich gerne mal reden, dir vertraue ich, mit dir könnte es noch lustig sein. Die Verknüpfung vom Geselligen mit einem alkoholischen Getränk kann aber auch heikel sein, weil eben Bier ist. Ausser man nimmt das Alkohol frei. Aber sonst ist das alkoholisches Getränk und Alkohol macht süchtig und kann je nach Menge krank machen. Wir haben ein E-Mail bekommen von der DRS1-Hörerin Maja Surbeck. Produzentin Martina Schneider hat ein E-Mail vor sich.
Betreff heisst Australien einfach. Sie hat nämlich, die Maja Surbeck hat mit ihrer Tante zu Australien geredet und die hat ihr erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie ausgewandert sind oder dass die ganze Familie auf Australien ausgewandert ist. Und zwar sagt das so gewesen, der Grossvater von dieser Tante, das geht noch ein bisschen zurück, der ist aus einer Bierbrauerfamilie gekommen und ist Alkoholiker gewesen und gewalttätig. Und seine Familie hat ihm damals in der Schweiz das Angebot gemacht, lebenslängliche Rente, aber du wanderst aus nach Australien und kommst nie mehr zurück. Und er hat das gemacht und ist gegangen. Und sein Sohn und auch dann die Enkelin, eben, das ist die Tante, haben sich später entschieden, nie einen Tropfen Alkohol zu trinken. Und sie sind dann nie des Landes verwiesen worden. Also,
Australien einfach, genau. Australien einfach, das zeigt eben auch die Konsequenzen, die es haben kann. wenn man zu viel Alkohol trinkt. Ich begrüsse jetzt bei uns in der Sendung vom Bundesamt für Gesundheit von der Sektion Alkohol die Leiterin Gabriela Scherer. Sie ist uns zugeschaltet. Grüße Frau Scherer.
Grüße Frau Hulliger.
Frau Scherer, wir haben die Geschichte jetzt gehört. Wir haben vorhin davon geredet oder die Frage aufgestellt, ist der Bier eine Art ein Einstiegsalkohol? Also gerade junge Leute, vor allem junge Burschen, trinken sehr gerne Bier, das weiss man. Ist es eine Art Einstiegsalkohol?
Also Schülerbefragungen zeigen, dass Bier eben eindeutig das beliebteste Getränk ist bei der jüngeren Generation. Das sieht man eben schon bei 11- bis 15-Jährigen. Das ist eigentlich eine Altersgruppe, an die noch gar kein Alkohol dürfte abgegeben werden. Und ein Punkt, Sie haben das vorher schon angesprochen, ist effektiv auch bei den Mädchen beispielsweise, die haben in dem Alter eigentlich noch nicht so wahnsinnig gern Bier oder den bitteren Geschmack von Alkohol. Und da beobachtet man, dass wirklich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen Produkten ist auf den Markt gekommen, also mit gesüßten Bier, die eben ein Stück weit süffiger sind. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die nicht so positiv ist, wenn da die Mädchen auch aufholen. Aber also das hat sicher auch noch andere Gründe, dass Bier eine Art ein Einstiegsgetränk ist für Junge. Also es hat auch etwas zu tun mit der Erhältlichkeit und mit dem Preis. Bestimmungen sind ja so, dass man in der Schweiz schon ab 16 Bier und Wein bekommt. Also da ist der Zugang sicher viel einfacher. Die Jugendschutzbestimmungen werden zwar in letzter Zeit auch besser eingehalten, aber das passiert immer noch, dass auch unter 16-Jährige Alkohol bekommen. Und eben der andere Faktor, der Preis. Man bekommt eine 5 Deziliter Dosen im Detailhandel bereits für 50 bis 60 Rappen, während ein Softdrink viel teurer ist. Also es ist bekannt, dass der Preis einer der wesentlichsten Einflussfaktoren auf den Konsum darstellt.
Also das Bier ist sehr beliebt bei den jungen Buben und jetzt mittlerweile auch bei den jungen Frauen. Wann würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt vielleicht weggehen von den Jugendlichen und uns allgemein uns alle uns vorstellen, wann wird es denn prekär? Also wann sagt ihr, Achtung, jetzt müsst ihr aufpassen, das könnte jetzt ein Bierkonsum sein, der problematisch ist?
Problematisch wird der Bierkonsum wie auch der Konsum von allen alkoholischen Getränken, wenn sich über längere Zeit gewisse Trinkmuster festlegen. Also das kann zum Beispiel Rauschtrinken sein, wenn man mehrmals pro Monat bei einer Gelegenheit eben grosse Mengen zu sich nimmt. Oder beispielsweise, wenn man sich über eine längere Zeitspanne daran gewöhnt, einfach grössere Mengen Alkohol zu sich zu nehmen. Also das wäre dann mehr der chronische Konsum. Und wirklich problematisch für die Betroffenen wie auch für ihr Umfeld ist, wenn sich eine Abhängigkeit entwickelt. Wir haben das gerade vorher gehört von dem Beispiel von der Hörerin. Das zeigt sich dann aber typischerweise, dass jemand Kontrolle verliert, wenn das man anfängt, wenn das man wieder aufhört, welche Mengen das man zu sich nimmt. Oder ein Alarmzeichen von einer ganz anderen Art ist zum Beispiel, wenn jemand anfängt, eigene Verpflichtungen vernachlässigen oder eigene Interessen vernachlässigen zugunsten des Alkoholkonsums.
Was wir vorhin auch noch darüber geredet haben, ist die Verknüpfung eben vom Bier mit der geselligen Runde. Wir haben ein E-Mail gehört von dem DRS1-Hörer, der abends geht, schwimmen, Rettungsschwimmen mit seinen Kollegen und nachher obligat nachher noch geht ein Bier trinken. Die Verknüpfung, findet ihr die problematisch?
Die ist an sich nicht problematisch. Also gerade das Trinken in einer Gesellschaft ist sicher auch besser, als jetzt da alkoholische Getränke einfach selber einsam in sich hineinzustürzen. Es ist sehr beliebt, beispielsweise nach Training oder nach Match zusammenzusitzen und da allenfalls sich zu belohnen und das zu feiern. Also da ist an sich nichts einzuwenden. Was man da kann sagen, ist aber, dass leider der Alkohol im Körper Flüssigkeit entzieht beim Abbau. Darum ist es eigentlich besser, dass wenn man nach einer körperlichen Leistung der allererste Durst mal mit einer alkoholfreien Alternative löscht und nachher einfach das Bier in dem Sinn genießt. Und damit tut man auch verhindern, dass man dann nachher innerhalb von kurzer Zeit grosse Mengen an Bier runterstürzt.
Wir trinken ja in der Schweiz pro Kopf, pro Jahr rund 57 Liter Bier. Wenn wir jetzt uns so ein bisschen einreihen in die Länder rundherum, im internationalen Vergleich, wie stehen wir da, wir Schweizerinnen und Schweizer, mit dem Bierkonsum?
Also jetzt mal grundsätzlich aus der Sicht von der öffentlichen Gesundheit tut man immer den Gesamtkonsum von allen alkoholischen Getränken anschauen. Dort ist die Schweiz so ziemlich im europäischen Mittelfeld. Jetzt, wenn wir mit den Nachbarländern vergleichen, ist die Schweiz nicht unbedingt jetzt eine Biernation. Also so wie zum Beispiel Frankreich auch nicht, die sind noch viel tiefer. Aber Deutschland und Österreich sind da sehr grosse Biernationen mit über 100 Liter pro Kopf pro Jahr. Wenn man jetzt aber den Wein anschaut, da ist die Schweiz im europäischen Vergleich wieder sehr hoch drin. Also so im ähnlichen Rahmen wie, oder in der Nähe von Frankreich und Italien, während dann Deutschland und Österreich dort viel tiefer liegen. Aber wie gesagt, wichtig ist immer der Gesamtkonsum auch von Individuen beziehungsweise auch vom gesellschaftlichen Aspekt her. Der Gesamtkonsum und Konsummuster.
Die Konsummuster hat uns ja jetzt erklärt, wenn das die Alarmglocke läuten sollte. Merci vielmals, Gabriela Scherer, Leiterin Sektion Alkohol vom Bundesamt für Gesundheit. Wir haben auch noch einen Link bei uns auf unserer Seite da, wo ihr noch anschauen könnt. Das wäre auf drs1.ch, wo ihr auch Beratung findet. Wenn ihr jetzt das eine oder andere Alarmzeichen, das da beschrieben worden ist, findet, das passt eigentlich auf mein Konsumverhalten. drs1.ch. Man muss ja das Bier nicht trinken. Man kann es ja zum Beispiel auch verkochen. Man kann eine Bierpizza machen oder ein Bierspätzli. Wie das geht, das erfahren wir nach Mark Hamilton.
J'ai toujours envie de toi, ô toi que j'aime.
Treffpunkt heute eine reine Bieridee. Wir wollen uns ein bisschen schlau machen über die Geschichte, die hinter einem Bier steckt, über die Faszination von diesem Gerstensaft. Ihr habt uns eine E-Mail schicken. Die Martina Schneider, Produzentin von der Sendung, hat sich die E-Mail angeschaut und ist auf die eine oder andere Frage gestossen an unsere Experten.
Ein Herr oder Frau Meier aus Fribourg hat uns geschrieben und die Person will wissen, gibt es hier in der Schweiz auch ein Reinheitsgebot wie in Deutschland? Und wenn nicht, warum?
Fragen wir das der Herr Richard Wüst. Er ist Biersommelier und auch noch Leiter Veranstaltungen bei der Brauerei Schützengarten. Gibt es so ein Reinheitsgebot?
Es gibt es offiziell nicht, aber sehr viele Brauereien tun nach dem Reinheitsgebot brauen. Das Reinheitsgebot zeigt unter anderem aus, dass die Rohprodukte Gerste, Hopfen und Wasser sind. Und da haben wir ja vorher schon gehört, dass es irgendwo Reisbier machen oder ein Maisbier in der Schweiz. Und da gibt es verschiedene und das wäre dann eben nicht mehr deutsches Reinheitsgebot.
Aber das heisst, in Deutschland werden alle nach dem Reinheitsgebot gebraut. Da gibt es keine so Reisbier.
In Deutschland gibt es das eigentlich sehr, sehr selten, wenn dann von einer ganz kleinen Brauerei, die sich nicht an das hält.
Dann noch eine zweite Bemerkung, aber auch Frage von Martin Teutschmann. Er hat gesagt, er sei eigentlich ein Bierliebhaber. Es nimmt ihn jetzt aber doch noch Wunder, warum eigentlich das alkoholfreie Bier teurer ist als das mit Alkohol.
Ja, da kann man sicher zwei Sachen sagen. Man kann einerseits sagen, dass es natürlich kleine Mengen sind, was alkoholfreies Bier ist. Und das ist in den Produktionskosten, dadurch, dass es mehr Aufwand gibt, um es zu produzieren, natürlich gerechtfertigt, dass das vom Bierpreis in der Regel ein bisschen teurer ist.
Ich würde jetzt gerne noch das Bier verkochen. Ich habe das schon angedeutet. Kann man ja auch mit Bier kochen. Der Herr Wüst ist nicht nur Biersommelier diplomiert, sondern er ist auch noch Koch und er kocht auch mit Bier. Er hat uns Rezept mitgebracht. Ich weiss nicht, was wollen wir uns anschauen. Vielleicht könnten wir mal schauen, wie man Bierpizza macht oder was gelustet. Ich mag Bierpizza, würde mir jetzt noch gelusten. Was muss man da beachten?
Ja, das heisst natürlich, bei der Bierpizza machen wir zwei spezielle Sachen gegenüber einer anderen Pizza. Wir tun ins Bier, in den Teig rein, nicht nur Wasser, sondern wir nehmen dort einen Teil Milch und einen Teil Bier. Durch das gibt es uns viel einen luftigen Teig, er geht also viel schöner auf. Und nachher beim Backen haben sie einen richtig schönen Teig, der sehr knusprig wird.
Und schmeckt man das Bier noch im Teig nachher?
Nein, da schmeckt man es eigentlich im Teig nicht. Wo man es dann noch ein bisschen schmeckt, ist es, wenn man den Mozzarella-Käse zum Beispiel über Nacht einlegt in einem dunklen Bier. Der Geschmack,
ist das fein?
Das ist hervorragend fein. Mhm. Und wenn man das Mozzarella schneiden und ein bisschen mischen mit Appenzellerkäse und dann haben sie eine wunderbare Pizza nachher.
Ja, da müssen Sie mich sehr schnell überzeugen. Rein vom Tönen her, dünkt mir das noch eine spezielle Kombination, müsste ich mal degustieren. Da hat auch noch Bierspätzli, gell, das Resultat, was ein Rezept mitgebracht.
Ja, Bierspätzli geht es eigentlich ein bisschen ums Gleiche. Wir wollen ein bisschen einen luftigen Teig haben, wir wollen nicht so einen festen Teig haben. Und das können wir rüber durch das Bier. Und so nehmen wir da Weizenbier in den Teig rein. Aber auch hier tun wir wieder Milch und Bier mischen, sodass wir ein bisschen Eiweiß drin haben, das dann das Ganze noch fördern tut. Und sonst tun wir eigentlich genau gleich machen wie sonst ein Spätzli-Teig. Was noch ein bisschen speziell ist an meinem Rezept, ist, ich tue noch Kräutchen drin im Teig.
Und dann gibt es noch besondere Gegau.
Sehr richtig.
Was auch ganz spannend tönt, ist ein Bananen-Biermus.
Ja, da nehmen wir jetzt nicht direkt ein Bier, sondern wir nehmen einen Bierbrand. Also einen Schnaps, der aus einem fertigen Bier gemacht worden ist. Da ist es speziell darauf zu schauen, dass man eigentlich das Ganze am Tag vorher schon ein bisschen probiert zu machen, indem, dass wir nachher noch ein bisschen Festigkeit drin haben. Weil wir müssen da mit Gelatine arbeiten, dass wir eine schöne, luftige Mousse haben, aber gleich muss ich auch gewisse Festigkeiten drin haben.
Also alle die Rezepte sind bei uns zu finden auf drs1.ch. Könnte man vielleicht mal ausprobieren. Würde mir jetzt doch noch lusten, das eine oder andere. Merci vielmals. Jetzt haben wir ganz lang über das Bier geredet. Ihr habt ja auch Bier mitgebracht. Es geht langsam gegen Mittag zu. Ich würde sagen, jetzt können wir auch mal ein Bier auftun, oder? Ihr habt alle Experten ein Bier mitgebracht. Fangen wir mit euch an. Herr Wüst, was habt ihr dabei?
Ich habe ein Weizenbier dabei. Das Weizenbier Weissen Engel von der Schützengarten.
Das also von ist eurer Brauerei?
Von unserer Brauerei, mhm. Ja. Das ist relativ ein junges Kindli. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wir unter Umständen auch Bananengeschmäcken im Bier. Und das ist jetzt so ein Bier, wo man Sternanis plus Bananengeschmack herausfinden kann.
Dann tut euch so auf und schenkt euch ein. Dann bei uns in der Sendung ja der Matthias Wiesmann, der das Buch herausgegeben hat, Bier und Wir. Was hat ihr für ein Bier dabei?
Ja, ich habe ein Amber-Bier mitgenommen. Da ganz verschiedene Brauereien tun jetzt so eins herstellen. Und das Spezielle da ist der Bügelverschluss, wenn man das so aufmacht. Das ist eigentlich ein Relikt von Alters her, wo man dann irgendwann mal abgeschafft hat, weil man gesagt hat, das ist ja völlig schlecht, um in der Masse zu produzieren, weil man muss das noch zumachen und waschen und es geht kaputt und so weiter. Aber der Konsument verlangt wieder nach dem und es sieht einfach wunderbar aus. Und ja, in dem Sinn ist das wunderbar, so ein Amberbier aus einer Bügelverschlussflasche.
Schenkt euch auch ein Glas ein. Und dann haben wir bei uns auch noch der Reto Rudolf. Er betreibt die Internetseite biergenuss.ch. Herr Rudolf, was ist bei euch das Bier der Wahl?
Ich habe ein Churer Bier dabei. Ein Bier von einer lokalen Kleinbrauerei aus meiner Heimat. Graubünden ist unter anderem auch eine vielfältige Bierregion, wo ganz einen Haufen Brauereien vorkommen. Nicht nur die eine grosse, sondern einen Haufen kleine. Graubünden ist eine Bierregion, die im Biergenussmagazin, wo der Herbst wird rauskommen, auch die erste Region sein, wo wir darüber geschrieben werden.
Und ist das jetzt wirklich in Chur braut?
Das ist definitiv
das in Chur braut. Okay. Und welches würdet ihr mir empfehlen? Welches Bier? Hätten wir auch noch eins?
Dass ich hätte noch ein zweites dabei.
Jawohl.
Von einer anderen kleinen Brauerei. Das ist nämlich Sudwerk aus Pfäffiken, Zürich. Das ist ein Ale. Das ist ganz ein anderer Bierstil, der in der Schweiz relativ unbekannt ist. Das ist ein Bier, das wirklich Ecken und Kanten hat, einen Charakter hat und ganz geschmackvoll daherkommt.
Dann würde ich sagen, nehme ich auch einen kleinen Schluck Masferlide vor dem Mittag. Da wird eingeschenkt. Tschüss. Würde ich jetzt mal sagen, sieht nicht schlecht aus. Herr Wüst, Biersommelier, der Schaum, ja, im Glas, seid ihr zufrieden?
Es ist ein Weizenbier. Weizenbier geht immer ein bisschen länger, bis man es eingeschenkt hat. Und dafür gibt es einen wunderbaren, schönen Schaum.
Und jetzt habt ihr schon ein bisschen Bananen im Mund, auch den Bananengeschmack bei euch. Ich habe jetzt da meisten, würde ich sagen, Prost, die Herren.
Zum Wohl.
Wie
war?
Zum Wohl. Wie war? Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ein kleiner Schluck. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns seid. Richard Wüst, Biersommelier und Leiterveranstaltungen bei der Brauerei Schützengarten. Dann der Matthias Wiesmann, Wirtschaftshistoriker und Herausgeber vom Buch «Bier und Wir». Der Link bei uns auf drs1.ch. Dort drauf ebenfalls der Link zu biergenoss.ch. Das ist die Internetseite, die der Reto Rudolf bewirtschaftet. Merci, dass ihr da seid. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.